Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 63: Das Ende des Tunnels.
Aussage von Aaron Gallagher Nelson bezüglich einer Erkundungstour unter der St. Paul's Church in West Hackney. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 31. März 2014. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt.
Ich bin mir sicher, Sie wissen, was Urban Exploring ist. Ich bin mir auch sicher, dass Sie schon viele Dilettanten hier hatten, die in einer alten Fabrik oder ähnlichem über einen Geist gestolpert sind, also erspare ich Ihnen die Erklärung, wie das funktioniert. Und wenn Sie nicht wissen sollten, was das ist, dann gibt es ja das Internet. Googeln Sie es. Ich bin sowas wie ein Profi in diesem Gebiet, das im Grunde genommen Hausfriedensbruch ist. Ich arbeite als Fotografin und wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich mit einer verlassenen Tankstelle mehr Geld verdienen als mit dem Fotoshooting mit einer verwöhnten, fleischgewordenen Barbie für eine der monatlichen Selbsthass-Illustrierten. Ich habe immer zusammen mit Luke Nelson gearbeitet, dem Bruder meiner Frau. Er war für das Licht zuständig. Zumindest bis er letzte Woche von der Dunkelheit aufgefressen wurde. Deshalb bin ich hier. Es war kein Traum. Es ist passiert. Es ist mir egal, was Steph sagt. Ich muss nicht mit deinem Psychiater reden. Ich muss mit ihnen reden. Wir waren unter der St. Paul's Church in West Hackney. Ein grauenhaftes, kastenförmiges Gebäude, bei dem man sich wirklich fragt, was die Wohnstandards von Gott so sind. Ich meine, ich will nur sagen, dass wenn das mein Haus wäre, wäre ich ziemlich sauer. Auf der anderen Seite, wenn er ein Problem damit hat, hätte er eben den Vorgänger von den Bomben der Nazis schützen müssen. Die St. Paul's war nämlich früher die St. James, bevor diese in Schutt und Asche gelegt wurde. Man vergisst immer, wie viel London unter London vergraben liegt. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie zum Beispiel in Edinburgh, wo man buchstäblich die halbe Stadt begraben und eine neue oben drauf gebaut hat. Aber an manchen Stellen ist es nicht allzu weit davon entfernt. Ich hatte viel über diese Kirche, ehemals bekannt als St. James, recherchiert, weil es so aussah, als könnte sie genau so ein Ort sein. Die Pläne der Kanalisation und der U-Bahn schienen darauf hinzuweisen, dass es einen großen unterirdischen Bereich direkt unter der St. Paul's gibt, der anscheinend von allen öffentlichen Bauarbeiten gemieden wurde. Aber auf den Plänen der modernen Kirche konnte ich keine Hinweise auf so einen Komplex finden. Das sagte mir, dass die alte St. James wahrscheinlich über einen beträchtlichen unterirdischen Bereich verfügt haben musste, der nicht vollständig durch die Bomben zerstört worden war und der von ihrer Nachfolgerin nicht genutzt wurde. Viktorianische Gewölbe aus dem frühen bis mittleren 19. Jahrhundert, die seit 70 Jahren unberührt sind, das war genau die Art von Bildern, die derzeit in einer bestimmten Rubrik von Kunstmagazinen in Mode war. Und ich war mir sicher, dass ich ein paar davon an Getty und eine Handvoll anderer Fotoagenturen verkaufen konnte. Und hey, es war ja nicht so, dass ich nicht schon einmal in eine Kirche eingebrochen wäre. Glücklicherweise ist die St. Paul's Teil der Kirche von England, was bedeutet, dass sie nicht so streng verschlossen war wie andere Kirchen. Katholische Kirchen können wirklich ätzend sein, da sie wohl tatsächlich einige Wertsachen besitzen, die geschützt werden müssen. Aber diese war, wie die meisten anglikanischen Kirchen im Inneren, schlicht und schmucklos. Während man sich also darum kümmerte, das Pfarramt etc. abzuschließen, war man beim Hauptgebäude der Kirche nicht so gewissenhaft, denn offen gesagt gab es dort nichts zu klauen, es sei denn, man mag Gesangsbücher. Ich und Luke brauchten weniger als eine Minute, um hineinzukommen. Es war letzten Dienstag, der 25. Technisch gesehen wohl eher Mittwoch, der 26., denn es war schon weit nach Mitternacht, als wir uns auf den Weg machten. Sobald wir drinnen waren, hielten wir unsere Taschenlampen auf den Boden gerichtet, verstauten unsere Ausrüstung und suchten nach allem, was uns tiefer ins Innere bringen könnte. Zuerst sah es so aus, als hätten wir uns geirrt und es gäbe keinen Weg nach unten. Doch dann entdeckte Luke etwas, das wie eine herausnehmbare Bodenplatte aussah, gleich rechts neben dem, was man als Podium bezeichnen könnte. Sie war schwerer, als sie aussah, aber aber nach ein wenig Arbeit mit dem Brecheisen ließ sie sich hochheben. Es sah nicht so aus, als wäre sie in den letzten Jahrzehnten jemals entfernt worden. Vielleicht sogar, seit die neue Kirche gebaut worden war. Aber was mich überraschte, war die Luft, die herausströmte, als sie sich bewegte. Es zischte wie ein langer, angehaltener Atem und die Luft, die aus dem Loch aufstieg, war eiskalt und feucht. Das war nicht unerwartet, aber das Überraschende war, wie sauber sie roch, wie eine Herbstnacht nach dem Regen. Es gab weder eine Leiter noch eine Treppe nach unten, aber wir hatten reichlich Seil mitgebracht, also ließen wir uns runter. Die Dunkelheit schien uns zu verschlucken. Ich hätte schwören können, dass ich manchmal spüren konnte, wie sie gegen mich drückte. Wie sich herausstellte, waren es nur ein paar Meter bis zum Boden des unterirdischen Tunnels, und unsere Taschenlampen zeigten genau das, was ich mir erhofft hatte. Altes viktorianisches Mauerwerk. Die Passage, die sich in beiden Richtungen von uns weg erstreckte, war absolut perfekt, und ich verschwendete keine Zeit und machte mich bereit für die ersten Fotos, während Luke die Leuchten aufgestellt hat. Dort unten schienen die Blitze so hell, dass sie uns fast blendeten. Trotzdem war ich mir sicher, dass es einige hervorragende Aufnahmen werden würden. Aber als ich einen kurzen Blick auf den Bildschirm meiner Spiegelreflex geworfen habe, begann ich mich zu ärgern. Offensichtlich hatte Luke vor dem Licht gestanden, als ich mit den Aufnahmen begonnen hatte. Auf jedem einzelnen Bild, bei dem die gegenüberliegende Wand von dem hellen Licht dann beschienen wurde, konnte man deutlich den Schatten einer Person erkennen. Ich hatte deswegen einen ziemlichen Streit mit Luke. Er bestand darauf, dass er so etwas nie tun würde. Ich sagte ihm, dass er sich weiter mit mir streiten könne, aber die Kamera lüge nicht. Schließlich stürmte er davon, um mehr zu erkunden. Ich habe noch ein Foto gemacht, bevor ich ihm gefolgt bin. Der Schatten war immer noch da und er schien ein wenig näher gekommen zu sein. Ich weiß nicht, warum ich das ignoriert habe. Der menschliche Verstand ist erstaunlich geschickt darin, Dinge zu ignorieren, die keinen Sinn ergeben oder die er nicht sehen will. Ich redete mir ein, dass es sich um eine Eigenart der Winkel an diesem Ort handeln musste. Mir kam nicht einmal der Gedanke daran, dass es sich um ein Problem mit meiner extrem teuren Kamera handeln könnte, also zog ich eine übernatürliche Erklärung definitiv nicht in Betracht. Ich folgte dann Luke, bis wir nach etwa 20 Minuten zu den Ruinen einer Art Kammer kamen. Das Dach war eingestürzt, wahrscheinlich durch den gleichen Bombenangriff, der die St. James zerstört hatte, und die Trümmer versperrten den größten Teil des Raumes. Es sah aus, als wäre es einst ein kreisförmiger Raum gewesen, und auf beiden Seiten des Eingangs konnte ich Durchgänge sehen, die von heruntergefallenen Steinen blockiert waren. Es gab keine Möglichkeit, genügend Trümmer wegzuschieben, um sie zu passieren, aber eine Sache war seltsam. Als die Lichtstrahlen unserer Taschenlampen über sie hinweghuschten, schienen sie nicht so dunkel zu sein wie der Gang, aus dem wir gekommen waren, obwohl die meisten von ihnen vollständig von eingestürztem Mauerwerk verdeckt waren. Ich machte ein paar Fotos. Die Komposition des Ortes war hervorragend und die versperrten Türöffnungen hatten eine seltsame Art von strenger Erhabenheit. Sie waren auch sicherlich stabil gebaut, wenn sie den direkten Einschlag einer deutschen Bombe überlebt hatten. Ich überprüfte die Fotos und stellte fest, dass es keinen Schatten gab, was eine gewisse Erleichterung war. Wir gingen in die andere Richtung zurück. Als wir unsere Seile erreichten, die von dem Loch über uns herunterhingen, begann Luke Bedenken zu äußern. Okay, nicht unbedingt Bedenken. Er wollte da raus. Er wollte, dass wir zusammenpacken, rausklettern und verschwinden. Er sagte mir, dass dieser Ort merkwürdige Vibes hätte und versuchte mich davon zu überzeugen, dass wir genug gesehen hatten. Als ich auf das helle Quadrat hochblickte und das Mondlicht sehen konnte, das durch die Kirchenfenster schien und den Raum über uns einladend beleuchtete, war ich fast versucht, ihm zuzustimmen. Die Sache war nur, dass ich aufgrund der Probleme bei den ersten Aufnahmen nur ein, vielleicht zwei Bilder von der Qualität hatte, mit denen ich etwas anfangen konnte, und das war nicht annähernd genug. Ich sagte ihm unverblümt, dass ich nicht genug hätte, und wenn ich nicht bezahlt würde, würde er auch nicht bezahlt werden. Ich sah den Zwiespalt in seinem Gesicht. Er wollte da raus, klar, aber offenbar nicht so sehr, wie er seine Miete bezahlen wollte. Also, weiter ging es. Weiter in den Tunnel hinein. Ich weiß nicht, wie weit wir gegangen sind. Ich hielt alle 10 Meter oder so an, um ein gutes Bild zu machen. Aber die Schatten waren wieder da. Und zwar schlimmer als zuvor. Auf manchen Bildern waren jetzt 2 oder 3 von ihnen zu sehen. Die menschliche Silhouette war nicht mehr ganz so deutlich zu erkennen, also redete ich mir ein, dass es wohl an der Lichtreflexion des Tunnels liegen musste, auch wenn das im Nachhinein überhaupt keinen Sinn ergibt. Trotzdem ging ich weiter, in der Hoffnung, einen Ort zu finden, an dem ich ein paar gute Aufnahmen von dem kahlen, düsteren Tunnel machen konnte, dessen Ziegel so schwarz waren, dass sie fast wie Kohlen aussahen. Wir packten unseren Kram, zogen um, bauten ihn wieder auf, schossen ein paar Fotos, prüften diese, und dann verfluchte ich meine Kamera. Ich weiß nicht, wie oft wir das gemacht haben. Luke wurde immer nervöser und nervöser. Es fühlte sich an, als wären wir nicht viel länger als 10 Minuten unterwegs gewesen, aber als ich auf die Uhr sah, waren wir schon fast 2 Stunden dort unten. Endlich waren wir am Ende des Weges angelangt. Und es war genau das. Ein Ende. Eine leere Wand aus Ziegelstein, die das Ende des Tunnels markierte, der unter einem Großteil von Hackney zu verlaufen schien. Das war der Moment, als ich beschloss, die ganze Sache abzubrechen und den Rückweg anzutreten. Als ich mich zu Luke umdrehte, um ihm das mitzuteilen, ging meine Taschenlampe aus. Ganz unspektakulär. Sie zischte kurz und erlosch dann mit einem leisen Knall. Ich schaute zu Luke hinüber, um ihn zu bitten, mir die Ersatzbatterien zu geben, als ich sein Gesicht sah. Ich glaube nicht, dass ich jemals jemanden gesehen habe, der so verängstigt war wie Luke in diesem Moment. Dann ging auch seine Taschenlampe aus, und es herrschte nichts als Dunkelheit. Ich hörte, wie er nach etwas tastete, von dem ich annahm, dass es die Kameraleuchte war, und eine Sekunde später hörte ich das Klick, 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 mit dem er versuchte, sie einzuschalten. Doch nichts geschah. Er drückte immer wieder auf den Knopf und ich konnte seine Verzweiflung spüren, aber wir waren immer noch im Stockdunkeln gefangen. Schließlich hörte er auf und wir standen einfach nur da. Ich wollte etwas Beruhigendes sagen, die Hand ausstrecken und ihn wissen lassen, dass ich noch da war, aber ich hatte Angst, die Stille zu durchbrechen. Da war nur sein Atem. Er war schwerfällig und ängstlich. Ich wurde mir auch meines eigenen Atems bewusst. Er war schnell und verriet die Panik, die ich versuchte zu ignorieren. Dann hörte ich es. Das dritte Atmen. Zuerst war es leise, lang und langsam und sehr bedächtig. Je mehr ich lauschte, desto lauter schien es zu werden, als würde derjenige, der mit uns hier unten war, sicherstellen, dass wir es hören konnten. Dann kam ein weiteres Atmen hinzu, tief und kehlig, und ein fünftes, ein sechstes, dann noch mehr. Wir waren von allen Seiten von Atemgeräuschen umgeben, die immer lauter wurden und immer näher kamen. Luke schieß ein leises Wimmern aus und alle zusammen hörten sie auf. An ihre Stelle trat ein schabendes Geräusch, etwas Metallisches, das sich anhörte, als würde es über die Ziegelsteine geschleift werden, weit weg hinter uns, aber immer näher und schneller. Dazu gesellte sich ein schwerer, pochender Schritt. Etwas kam auf uns zu, rhythmisch und ohne Eile. Ich dachte fast, es könnte mein Herzschlag sein, der mir in den Ohren pochte, aber das Echo versicherte mir, dass es aus dem Tunnel kam. Dann hörte ich das Schleifen wieder, jetzt aus der anderen Richtung, und ich sank auf den Boden, meine Kamera wie eine Art Schutztalisman an meine Brust gepresst. Es war wieder still. Das Geräusch, das dieses Mal die Stille durchbrach, klingt mir immer noch in den Ohren. Es war viel schrecklicher als die anderen, weil es mir so vertraut war, obwohl ich es noch nie zuvor in dieser Form gehört hatte. Es war Lukes Stimme und er schrie vor Qual, ein schrilles, herzzerreißendes Kreischen aus Schmerz und Angst, das jeden Gedanken in einer Sekunde auslöscht und durch blinde Panik ersetzte. Ich wollte weglaufen, aber meine Beine bewegten sich nicht. Irgendwo in meinem Kopf erinnerte ich mich an das Blitzlicht meiner Kamera und meine Finger drückten instinktiv auf den Knopf. Als ich den Knopf drückte, hörte das Geschrei mit einem nassen Knacken auf und im schlimmsten Moment meines Lebens schoss eine Explosion aus gleißendem Licht durch das Dunkel. Ich sah Luke in der Luft hängen. Um ihn herum war niemand zu sehen, aber an der Wand sah ich 2 lange, dünne Schatten, die neben ihm standen, als gänzlich schwarze Umrisse. Beide hatten einen spindeldürren Arm, der Luke Schatten an den Schultern festhielt, während der andere Arm den Schatten seines abgerissenen Kopfes hochhielt. Vor mir hing der Echte, wie an einem unsichtbaren Faden in der Luft, und sein Blut tropfte auf den Körper unter ihm. Seine Augen starrten mich an, als würde er meine schwache, blitzende Kamera anflehen, ihn zu retten. Ich schrie. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das schmerzhaft helle Licht von einem Dutzend Taschenlampen in meinem Gesicht. Es war der Pfarrer von St. Paul's und eine kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern, glaube ich. Er sagte kein Wort, als er mich sanft zum Eingang zurückführte. Ich schaute mich um zu sehen, ob Lukes Leiche noch da war, aber ich wusste, dass die Dunkelheit ihn aufgefressen hatte. Er war verschwunden. Der Pfarrer war sehr verständnisvoll, auch wenn das, was ich sagte, nicht viel Sinn machte. Er beruhigte mich mit sanften Worten, brachte mich hinaus in das kränkliche Blau der Morgendämmerung und rief einen Krankenwagen, der mich untersuchen sollte. Ich erfuhr seinen Namen nicht und erst als ich das Krankenhaus erreichte, merkte ich, dass er meine Kamera mitgenommen hatte. Seitdem liege ich im Krankenhaus unter Beobachtung. Niemand hört sich meine Geschichte an und Luke ist offiziell als vermisst gemeldet worden. Steph war sehr hilfsbereit, aber ich kann den Schmerz in ihren Augen sehen. Sie weiß, dass ich die Letzte war, die ihren Bruder gesehen hat. Und das nagt an ihr. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt tun soll. Außer das Licht anzulassen. Ende der Aussage. Es ist nicht mehr wirklich überraschend, dass der Grundstein der ursprünglichen St. James Church in West Hackney am 17. November 1821 von Sir Robert Smirke gelegt worden ist. Dennoch hatte ich gehofft, in den Straßen Londons wenigstens eine architektonische Seltsamkeit zu finden, die nicht die Handschrift von ihm oder seinen Schülern trägt. Diese besondere Begegnung scheint nicht viel mit den Erscheinungen ähnlicher Gebäude gemeint zu haben. Wir können schon fast von einem Spektrum sprechen, das er und seinesgleichen geschaffen haben. Das reicht von in Spinnweben begraben über schwierig zu navigieren zu jetzt einer gewalttätigen, mörderischen Dunkelheit. Mein erster Gedanke war die Volkskirche des himmlischen Heeres, da sie eine gewisse Affinität zur Dunkelheit zu haben scheint, aber ich kann keinerlei Verbindung zwischen ihr und der Kirche in West Hackney feststellen. Nicht, dass die Mitarbeiter dort sehr hilfreich gewesen wären. Jeder von ihnen behauptet, sich nicht an eine Begegnung mit Frau Gallagher Nelson erinnern zu können, obwohl in den Aufzeichnungen der Krankenhauseinlieferung eindeutig steht, dass sie am Morgen des 26. März 2014 von dort abgeholt wurde. Tim ist überzeugt, dass zumindest einige von ihnen lügen, aber es gibt wenig, was wir tun können, um an Informationen zu gelangen, die sie nicht preisgeben wollen. Es ist uns auch nicht gelungen, mit Frau Gallagher Nelson in Kontakt zu treten. Alle Versuche, sie zu erreichen, wurden von ihrer Frau, Stephanie Gallagher Nelson, blockiert, die uns unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, dass wir nicht willkommen sind und keinen weiteren Kontakt aufnehmen sollen. Luke Nelson gilt weiterhin als vermisst. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Ich habe versucht, auf Gertrudes Laptop zuzugreifen, hatte aber bisher kein Glück. Keines der offensichtlichen Passwörter, die ich ausprobiert habe, war erfolgreich und ich bin mir nicht sicher, wer mir in dieser Sache mit der nötigen Hilfe und Diskretion dienen könnte. Vielleicht gibt es weitere Hinweise auf den anderen Kassetten, aber bisher habe ich noch nichts Neues von Basira gehört. Ich bin so nah dran, etwas zu finden. Vielleicht sollte ich einfach aufs Revier gehen und...
Entschuldigen Sie, haben Sie einen Moment Zeit?
Frau King, wie sind Sie hier reingekommen?
Die Neue hat mich reingelassen. Alles in Ordnung mit Ihnen?
Wie bitte?
Sie sehen furchtbar aus.
Ach so, es waren ein paar harte Monate. Kann ich Ihnen helfen? Denn wenn Sie nur auf einen weiteren Streit aus sind, dann...
Nein, ich brauche tatsächlich Ihre Hilfe.
Ha. Ich höre.
Okay, können Sie das auch weniger arschig sagen? Ich brauche Zugang zu Ihrer Bibliothek.
Dann reden Sie mit Diana. Sie ist die Verantwortliche dafür.
Ja, also, ich habe nicht wirklich die akademischen Qualifikationen, die Sie verlangen. Also brauche ich jemanden, der für mich bürgt. Und Sie sind hier am ehesten das, was ich einen Freund nennen würde.
Wir haben einmal miteinander geredet und es hat damit geendet, dass wir uns angeschrien haben.
Ja, und das ist mehr Interaktion, als ich mit irgendjemand sonst hier hatte. Außerdem hat Georgie tatsächlich ein paar nette Worte über Sie verloren. Das war eine Überraschung. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie sie kennen.
Es ist schon lange her. Ja, noch bevor sie mit What the Ghost angefangen hat. Ehrlich gesagt, ist das auch für mich eine Überraschung. Wir haben uns nicht gerade im besten Einvernehmen getrennt. Ja, was genau brauchen Sie eigentlich von uns? Können Ihnen Ihre Freunde aus dem Showbiz nicht helfen?
Nein, ich... Ach, die meisten von Ihnen wollen nicht mehr mit mir reden.
Und was ist passiert? Hat es sich herumgesprochen, dass Sie uns... wie haben Sie uns noch genannt? Leichtgläubigen Idioten eine Aussage gemacht haben.
Nicht ganz. In meiner Branche ist der Ruf alles, was man hat. Verstehen Sie? Die Szene ist hauptsächlich voll von Skeptikern, die vorgeben, Gläubige zu sein, die vorgeben, Skeptiker zu sein.
Ich glaube, das Wort, das Sie suchen, ist Scharlatane.
Können Sie bitte nicht? Ich versuche zu... Schauen Sie, Ghost Hunt UK hat sich aufgelöst. Ich meine, nicht offiziell, aber naja, Pete war schon immer ein Spinner und die anderen haben sich einfach abgesetzt.
Das tut mir leid zu hören. Mir ist aufgefallen, dass es keine neuen Videos gab.
Ich habe versucht, eine neue Crew zusammenzustellen, aber das war schwierig. Ich habe angefangen, alleine auf Erkundungen zu gehen, aber ich bin nicht wirklich gut darin, brauchbares Material zu filmen. Ich habe ein paar seltsame Dinge gesehen und dann wurde ich verhaftet.
Bitte, erzählen Sie weiter.
Also, ich bin in einen Zugfriedhof in der Nähe von Rotterdam eingebrochen. Ich wurde vom Sicherheitsdienst aufgegriffen und mir ging es nicht gut. Als sie mich dann rausgeschmissen haben, war da gerade jemand, der seinen Hund Gassi geführt hat. Und nun ja, der hat ein Video von mir gemacht, als ich wegen Geistern herumgeschrien habe. Als es online ging.
War ihr so wichtiger, professioneller Ruf dahin?
Ja. Hören Sie, ich habe Hinweise, die ich unbedingt weiter verfolgen muss. Aber meine Kollegen behandeln mich momentan so, als wäre ich ein Geist.
Nun, es tut mir leid. Ehrlich. Ich weiß, wie es ist, wenn man von seinen Kollegen nicht respektiert wird. Ich werde mit Diana sprechen und sehen, ob ich sie nicht in die Bibliothek bringen kann.
Danke. Das meine ich ernst. Also, wie komme ich hier wieder raus?
Sascha kann Sie hinausbegleiten.
Sascha?
Ja, sie sollte hier irgendwo sein.
Ach so. Sagen Sie mir Bescheid wegen der Bibliothek, okay?
Mach ich. Das wäre eine seltsame Frau. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.